Maschinenstürmer. Maschinenstürmer nennt man eine Protestbewegung, die sich gegen die sozialen Folgen der zunehmenden Mechanisierung während der industriellen Revolution richtete. Die Beteiligten zerstörten häufig Maschinen oder neu errichtete Fabriken. Damit wollten sie verhindern, dass Fabrikbesitzer qualifizierte Arbeiter durch ungelernte Kräfte ersetzten. Zugleich protestierten sie gegen sinkende Löhne und schlechtere Arbeitsbedingungen. Die meisten Aktionen fanden in England statt. Auch Deutschland, Österreich und die Schweiz erlebten ähnliche Proteste. Als bekanntester deutscher Fall gilt der Aufstand der schlesischen Weber, der 1844 stattfand. Begriff: Der Maschinensturm war eine klar datierbare Protestbewegung der Frühindustrialisierung. In dieser Phase gerieten überlieferte Formen des Wirtschaftens und Arbeitens unter Druck. Der Historiker Rolf Peter Sieferle beschreibt dabei das Ende einer handwerklich geprägten, ständisch organisierten Gesellschaft. Die zunehmende Mechanisierung war das sichtbarste Zeichen dieser Umwälzung. Bedrohte Berufsgruppen fürchteten den sozialen Abstieg. Geregelte Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern existierten noch nicht. Deshalb blieb den Betroffenen nur ein Mittel. Sie drohten mit Gewalt oder setzten sie ein. Ihre Angriffe richteten sich gegen Maschinen, gegen Waren sowie gegen anderes Eigentum der Fabrikanten und Verleger. Der Ausdruck Maschinensturm gelangte ab 1812 als Übersetzung des englischen Machine Breaking in die deutsche Sprache. Karl Marx und Friedrich Engels verwendeten noch das Wort Maschinenzertrümmerung. Häufig sprachen sie auch von Revolten, Aufständen oder Emeuten gegen die Maschine oder die Maschinerie. Der Maschinensturm war ein offener Protest. Damit unterscheidet er sich von der heimlich ausgeführten Sabotage. Beteiligte Berufsgruppen. Maschinenstürmer griffen vor allem Betriebe der Textilherstellung und der Textilbearbeitung an. Ihr Protest richtete sich gegen neue Maschinen. Ein besonders bekannter Aufstand fand in England statt und wird nach dem fiktiven Anführer Ned Ludd Luddismus genannt. Der Historiker Edward Palmer Thompson datiert diese Ereignisse auf die Zeit von 1811 bis 1817. Der Aufstand beschränkte sich auf drei Regionen und Berufsgruppen: Tuchscherer im West Riding of Yorkshire, Baumwollweber im Süden der Grafschaft Lancashire und Strumpfwirker in Nottingham. Tuchscherer waren gelernte und privilegierte Arbeiter. Weber und Strumpfwirker arbeiteten zu Hause und gehörten zu einer langen handwerklichen Tradition. Alle drei Gruppen verloren an Ansehen, weil Schutzgesetze wie das Verbot der Raummaschine und die Begrenzung der Webstühle aufgehoben wurden. Zudem verlagerten sich viele Webstühle in neue Fabriken, in denen meist ungelernte Jugendliche arbeiteten. Auch in Deutschland richteten sich viele Aktionen gegen Maschinen in der Textilbranche. Aktiv waren hier vor allem Tuchscherer, Handweber und Kattundrucker. An den sogenannten Weberaufständen beteiligten sich Kleinunternehmer und Handwerker, die die aufkommende Konkurrenz abwehren wollten. Neben den Textilarbeitern gingen häufig auch Metallhandwerker wie Schleifer und Schmiede gegen neue Maschinen und Verfahren vor. Ziele und Motive. Karl Marx und Friedrich Engels hielten die Maschinenstürmer einst für technisch feindselig. Spätere Forschung zeigt jedoch, dass das Zerschlagen der Geräte nicht aus blinder Angst geschah. Viele Handwerker und andere bislang geschützte Berufsgruppen wollten ihren sozialen Rang bewahren. Sie fürchteten den Verlust von Privilegien und versuchten, diese durch Eingaben an die Obrigkeit zu retten. Zwar wurden durch neue Maschinen nur gelegentlich Beschäftigte entlassen, Doch die Sorge um den Arbeitsplatz bremste die Zustimmung zum technischen Fortschritt und verzögerte die Industrialisierung. Der britische Historiker Edward Palmer Thompson sah in den Aufständen einen Kampf gegen die Freiheit der Kapitalisten, gewerbliche Traditionen zu zerstören. Aus seiner Sicht richtete sich der Protest gegen neue Maschinen, das aufkommende Fabriksystem und eine grenzenlose Konkurrenz, weil all dies handwerkliche Regeln untergrub. Eric Hobsbawm erklärte in seinem Aufsatz »The Machine Breakers«: Die Zerstörung von Maschinen habe den Luditen als Druckmittel gedient. Bereits im 18. Jahrhundert setzten Arbeiter die Vernichtung oder deren Androhung ein, um höhere Löhne auszuhandeln. Da es keine legale Selbstorganisation wie Gewerkschaften, Streiks oder Tarifverhandlungen gab, blieb ihnen kaum eine andere Möglichkeit. Sabotage verhinderte zudem die Arbeit möglicher Streikbrecher und wirkte wie eine Kollektivverhandlung durch Aufruhr. Größere Gewalt blieb oft aus, weil Fabrikanten neue Maschinen meist in Wachstumsphasen anschafften, wenn genügend Arbeit vorhanden war. Der Sozialhistoriker Rolf-Peter Sieferle dokumentiert zahlreiche Fälle von Maschinensturm im 18. Jahrhundert. Alle standen im Zusammenhang mit Arbeitskämpfen und dienten, mangels Gewerkschaften, als wichtiges Mittel zur Durchsetzung von Lohnforderungen. England. Unter den technikbezogenen Aufständen in England ragen zwei Bewegungen hervor. Zum einen die Luditenaufstände zwischen 1811 und 1816. Zum anderen die sogenannten Swing-Aufstände zwischen 1830 und 1833. Die Luditen erhielten ihren Namen aus einer Legende. Ein junger Mann namens Ned Ludd soll sich seinem Vater oder Lehrherrn widersetzt und aus Protest die Nadeln einer Strumpffabrik zerbrochen haben. Später sprachen die Arbeiter von einem geheimnisvollen Hauptmann oder General Ludd. Für die Gesellen des Wollgewerbes galt diese Gestalt als Verteidiger alten Rechts und als Hüter einer verlorenen Ordnung. In Nottingham kam es in den Jahren 1811 und 1812 zu offenem Aufruhr. Die Regierung entsandte rund 12.000 Soldaten, um die Proteste niederzuschlagen. Kurz darauf trat ein Gesetz in Kraft, das die Zerstörung von Webstühlen mit der Todesstrafe belegte. Es griff zugleich einige Forderungen der Aufständischen auf, sodass der Aufruhr in Nottingham abebbte. Die Luditen handelten organisiert und diszipliniert. Vor allem Weber und Spinner schlossen sich zusammen, zerstörten mechanische Webstühle und Fabriken und ermordeten Erfinder, von denen sie sich um Arbeit und Brot gebracht fühlten. Später nahm die Obrigkeit manche der zunächst gewährten Erleichterungen wieder zurück. Ludd und weitere führende Personen, insgesamt 30 Männer, wurden zum Tode verurteilt. Viele andere Beteiligte deportierte man in die Sträflingskolonie Australien. 1816 brachen erneut Unruhen aus, weil sich die Lebensverhältnisse der Arbeiter abermals verschlechtert hatten. Die Swing-Aufstände auf dem Land richteten sich gegen den Einsatz neuer Landmaschinen, vor allem der Dreschmaschine, und setzten sich für höhere Löhne ein. Die Bewegung firmierte unter dem erfundenen Namen Captain Swing. In diesem Namen verschickten Arbeiter Drohbriefe an Bauern und Grundbesitzer, zündeten Getreideschober und Maschinen an und wandten sich zum Teil auch gegen irische Arbeitsmigranten. Deutschland. Zwischen 1815 und 1849 kam es auch in Deutschland zu Maschinenzerstörungen. Der Historiker Michael Speer zählte in seiner Dissertation 186 Fälle solcher Proteste. Gewalt und Aufruhr gingen vor allem von gut ausgebildeten und gut bezahlten Handwerkerinnen und Handwerkern aus. Ihr Vorgehen widersprach dem verbreiteten Bild einer planlosen Menge, die blind zuschlägt. In vielen Regionen brachen sogenannte Weberaufstände aus. Sie hatten mehrere Gründe. Kleine Unternehmerinnen, Unternehmer und Handwerker hielten dem Wettbewerb der beginnenden Industrialisierung nicht mehr stand und versuchten, neue Konkurrentinnen und Konkurrenten gewaltsam zu stoppen. Sie griffen Maschinen sowie Fabrikarbeitende an und betrieben Lobbyarbeit, um staatliche Maßnahmen gegen ausländische Anbieter zu erzwingen. Manche Aufstände waren zugleich Hungerrevolten, weil viele Beteiligte verarmt waren. Die Lage verschärften der Verlust ausländischer Absatzmärkte während der Kontinentalsperre und der englischen Seeblockade, der anschließende Zustrom billiger britischer Waren, eine schwache Binnennachfrage infolge von Agrarkrisen und die zunehmende Industrialisierung mit ihren günstigen Massenprodukten. Die Historikerin Christina von Hodenberg sichtete später Akten und Zeugenaussagen zum Aufstand der schlesischen Weber. Diese Unterlagen waren in der Deutschen Demokratischen Republik lange Zeit nur wenigen Forschenden zugänglich. Ihr Ergebnis? Die Heimweber an der Spitze der Revolte wurden nicht in erster Linie von äußerster Not, Maschinenfeindlichkeit oder klassenkämpferischen Zielen angetrieben. Sie forderten vor allem gerechte Bezahlung und respektvolle Behandlung. Die Zerstörungen richteten sich gezielt gegen Firmengebäude, Warenlager und Wohnhäuser von Verlegern, die die Löhne drückten. In der Region gab es kaum fabrikmäßige Textilproduktion, außer wenigen Jacquard-Webstühlen standen daher fast keine Maschinen bereit, die man hätte demolieren können. Die juristischen Folgen blieben insgesamt mild und trafen meist nur die Anführerinnen und Anführer. Behörden untersuchten die Unruhen und stellten Missstände in den Arbeitsbedingungen fest. Teilweise versuchte man, mit Hilfe einer Fabrikenordnung Abhilfe zu schaffen. Eine bekannte Vorlage, die Aachener Fabrikenordnung, scheiterte jedoch am preußischen Staatsministerium. Weitere Regionen. Der französische Historiker Georges Rudé betont, dass Frankreich Ende des 18. Jahrhunderts noch nicht in gleichem Ausmaß industrialisiert war wie England. Die meisten Arbeitskämpfe verliefen nach seiner Einschätzung friedlich und ohne Blutvergießen. Eine bedeutende Ausnahme bildete der Aufstand der Seidenweber in Lyon in den Jahren 1831 und 1834. Dabei kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen den Aufständischen und der Nationalgarde. Gezielte Angriffe auf Maschinen blieben jedoch selten. In der Schweiz fand der bekannteste Maschinensturm 1832 in Oberuster statt. Dieses Ereignis ging als Usterbrand in die Geschichte ein. Kleinfabrikanten und Heimarbeiter aus dem Zürcher Oberland zerstörten eine mechanische Spinnerei und Weberei, weil ihr Wunsch nach einem Verbot der Webmaschinen unerfüllt geblieben war. Rezeption in der Nationalökonomie. Die Aufstände der Luditen hinterließen auch Spuren in der damaligen Volkswirtschaftslehre. Am 16. Dezember 1819 sprach David Ricardo im Parlament über einen Antrag von William de Crespigny. Dieser Antrag wollte eine Kommission einsetzen, die den Plan von Robert Owen prüfen sollte. Owens Ziel war es, Arbeitslosigkeit zu verringern und die Lage der unteren Schichten zu verbessern. Ricardo erklärte während seiner Rede, der Einsatz von Maschinen schmälere die Nachfrage nach menschlicher Arbeit nicht. Die gleiche Haltung vertrat er in den ersten beiden Auflagen seines Hauptwerks On the Principles of Political Economy and Taxation, die 1817 und 1819 erschienen. Der Schweizer Ökonom Jean-Charles Léonard Simonde de Sismondi stellte diese sogenannte Kompensationstheorie in Frage. In seinem Werk Nouveau Principe d'économie politique ou de la richesse dans ses rapports avec la population, erschienen 1819, bezweifelte er, dass Maschinen stets ebenso viele neue Arbeitsplätze schaffen, wie sie vernichten. Die Debatte zwischen Sismondi und Ricardo blieb lebhaft. Kurz vor seinem Tod änderte Ricardo seine Haltung. In der dritten Auflage der Principles, die 1821 herauskam, räumte er ein, dass der Ersatz menschlicher Arbeit durch Maschinen zu technologisch bedingter Arbeitslosigkeit führen könne. Er folgerte die weit verbreitete Ansicht der Arbeiterinnen und Arbeiter, Maschinen schadeten häufig ihren Interessen, stimme mit den Grundsätzen der Ökonomie überein. Karl Marx lobte Ricardo für diese Ehrlichkeit, die ihn von vielen seiner Zeitgenossen abhob. Robert Torrens und John Ramsay McCulloch blieben hingegen bei Ricardos ursprünglicher Einschätzung. Maschinensturm im historischen Kontext. Der Maschinensturm war eine Protestbewegung mit begrenzter Laufzeit. Trotzdem hinterließ er als Ereignis und als Metapher bleibende Spuren in der Erinnerungskultur. Viele Forschende ziehen dafür Linien weit zurück in die Vergangenheit. Sie erinnern an Gesellschaften, die technische Neuerungen ablehnten, sobald diese die vertrauten Normen, Denkweisen und Sitten bedrohten. Ein oft genanntes Beispiel ist eine Thorner Zunfturkunde von 1523. Darin heißt es: Kein Handwerksmann soll etwas Neues erdenken oder erfinden oder gebrauchen, sondern jeder soll aus bürgerlicher und brüderlicher Liebe seinem Nächsten folgen. Ein weiteres Beispiel liefert die Bandmühle, einen Vorläufer des mechanischen Webstuhls. Mit ihr ließen sich mehrere Bänder zugleich produzieren. 1685 wurde ihr Einsatz im gesamten deutschen Raum untersagt. Im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts tauchte das Bild des modernen Maschinenstürmers erneut auf. Arbeitnehmende und ihre Gewerkschaften wurden so bezeichnet, als sie sich gegen technische Neuerungen in der Druckindustrie wie den Fotosatz sowie im Maschinenbau wie die numerische Steuerung und die computerisierte numerische Steuerung wehrten. Heftige Streiks sollten sozialverträgliche Lösungen erzwingen. Besonders erbittert verlief der Konflikt im Londoner Presseviertel der Fleet Street. Ein jahrelanger Streik, teils von Gewalt begleitet, führte dazu, dass die Times ein ganzes Jahr lang nicht erschien. Am Ende wurde das Pressezentrum in das Hafengebiet Wapping verlegt.